Ja, wunderschönen guten Tag. Hier ist Punk Rockers Radio. Hier ist der Wolverine und eine neue Ausgabe von Soundtrack of My Life. Heute habe ich hier zu Gast Karl Nagel. Und der hat eine große Zahl von Songs mitgebracht und hat einige Geschichten dabei. Und die werden wir in den folgenden 2 Stunden mal hören. Hallo Karl.
Hallo. Also ich trinke hier gerade mein Tässchen Pfefferminztee. Das macht man ja so mit 52 Jahren. Nicht wahr? Wir wollen ja alle alt und noch viel grauer werden, als man sowieso schon ist. Und ich werde mal schauen, was ich heute verwursten kann. Das sind auch in erster Linie Songs, die ich live beim Idiotenklavier singe. Da habe ich mir Playbacks machen lassen von dem Volker von Molotow Soda, der es geschafft hat, die Songs wirklich so einzuspielen, als wenn sie wirklich teilweise 30 Jahre alt wären, nur eben ohne Gesang, sodass ich darauf singen kann live. Machen wir natürlich jetzt hier nicht. Ihr kriegt ja die Originaldinger dann um die Ohren geknüppelt.
Okay. Ja, ja und genau, wir machen das so, ne, immer Geschichte, dann kommt der Song. Dann
genau, ich versuche das mal ganz einfach. Wir fangen mal in grauer Vorzeit ein, fast Steinzeit. Ich komme aus einem, wie man so schön sagt, proletarischen Elternhaus. Mein Vater Werkzeugmacher, meine Mutter Putzfrau. Da lief also nicht allzu viel mit elterlichen Einfluss auf Bildung und anderes Zeugs. Dafür war speziell mein Vater besonders verliebt, nämlich in Wiküler Export. Damals noch kein Billigbier, sondern eine echte Marke. Männer wie wir, Wiküler Bier, hieß es mal im Fernsehen oder im Radio. Und mein Vater hat dann irgendwann, nachdem es Ärger in seinem Job gab, den einfach gekündigt und dann eine Kneipe aufgemacht.
Gute Idee.
Ja, das ist eine schöne Sache. Da gibt es das Bier umsonst. Die Frau ackert den ganzen Tag. Man kann ja sagen, so Karla, ich gebe dir meinen aus, alles klar. Ne? Und irgendwann nur diese vielen Bierchen. Und die haben mich dann später wieder an einen anderen Song erinnert, nämlich von Deadly Terror, die kleinen Biere, die er ordentlich weggezischt hat. Naja, die kleinen Biere haben natürlich so seine, so ihre Wirkung bei meinem Vater hinterlassen. Das Saufen war in seiner Familie aber eigentlich auch ganz gut verbreitet. Ne? Sein Papa hatte in Stalingrad das Saufen gelernt und der hat das dann auch natürlich seinen beiden Kindern beigebracht. Also meinem Papa, dem Kurt, und seiner Schwester, meiner Tante Christel. Die lebte damals in Wuppertal am Klingelhausberg. Das war so eine Art Flachbautensiedlung, wo man, wenn man die dann besucht hat, immer an der Grenze abgehugelt werden musste. Weil wenn man nämlich reingegangen ist, hat man erstmal auf die Schnauze gekriegt von anderen Kindern. Und wenn man da hinkam, da hockten halt so die schmutzigen Kinder auf der Straße, die sich prügelten oder irgendwelche Praline oder Wochenendlasen. Oder die Erwachsenen, die auch genauso schmutzig waren und sich prügelten, aber dazu noch besoffen. Und dann auch die Bullen. Den Bullen, wenn die mal vorbeikamen, gerne aus die Fresse hauten. Das waren also im Grunde genommen schon so richtig echte Punks, würde ich sagen. Ja, da hören wir auch so den passenden Song mal so an, nämlich von den Beck's Pistols, Pöbel und Gesocks. Ja, ich war mit 12, war ich eigentlich ziemlicher Heino-Fan. Caramba, carajo, ein Whisky, caramba, carajo, ein Gin. Verflucht Sacramento Dolores und alles ist wieder hin. Wir hatten also eine schöne Musikbox, ne, wo wir natürlich kein Geld reinschmeißen mussten als Inhaber der Kneipe. Und da habe ich gerne halt Heino gehört. Mit Heino konnte ich aber bei meinen Freunden in der Schule oder so, da konnte ich keinen Blumentopf gewinnen. Ne? Die hörten ja alle schon Sweet und Slade und so ein Kram. Einer hörte sogar schon Black Sabbath, ja, ja, und ich fand das aber alles irgendwie doof, wusste nicht, was ich damit sollte, auch so gerade T-Rex fand ich grauenhaft damals, ne, so Telegram Sam, you are my man, ne, das war's echt nicht, und also suchte ich nach irgendwas, was mir gefallen könnte, und dann, eines Tages sah ich ihn, den Herrn und Meister persönlich, der mit seiner unfassbaren Kraft direkt in mein Herz hineinschoss. Wer konnte es gewesen sein zu dem Zeitpunkt? Naja, eigentlich nur einer, Alice Cooper. Weil, naja, das war schon eine etwas andere Baustelle. Denk mal an Heino, wie der sich auch bewegt hat, so schön so zackig, tack, 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 tack. Und jetzt hört euch mal den Alice Cooper an mit I'm 18. Das Interessante bei Alice Cooper war, der taumelte ziemlich besoffen über die Bühne. Da war nichts mehr mit Zicke, Zacke, Hühner, Kacke, Heu, Heu, Heu. Und Alice Cooper war damals ja auch kein Sänger, sondern eigentlich eine Band. Und die hatten angeblich den höchsten Bierverbrauch aller Bands in den USA. Ich glaube, die haben mal geschafft, in einem Jahr mit allen Partys, die sie geschmissen haben, so $500,000 durchzubringen. Nur ja. Für Budweiser Bier.
Wie alt warst du da?
Da war ich 13. Und das war schon... also eigentlich war das so meine Realität, die ich da gesehen habe. Nämlich so diese taumelnden Betrunkenen und nicht so zicke-zacke, wie gesagt. Und dazu die Kombination mit so Horrorelementen. Ich war unheimlich großer Comic-Fan. Ne? Ich habe auch gelesen, Gruselkrimi von Dan Schocker, diese Heftromane, die es da gab. Aber auch natürlich die Gruft von Graf Dracula, die damals bei Marvel rauskam, oder Vampirella. Das waren alles so die klasse Sachen. Und das passte alles super zusammen. Wir haben einen ganzen Faible für Schund. Perry Rhodan war ich auch total großer Fan. Und Alice Cooper war in der Beziehung optimal. Und meine Familie ging es dann halt eben weiter. Meine Mutter ließ sich halt eben auch scheiden. Mein Vater verfiel immer mehr, brauchte nur noch 2 Fläschchen am Tag. Und tatsächlich...
Aber die Kneipe hatte er noch.
Nee, die Kneipe war dann irgendwann auch vorbei. Meine Mutter hat ihn auch rausgeschmissen aus der Kneipe, weil er ins Waschbecken gepisst hat. Einen besoffenen Kopf und die hat da echt die Hosen angehabt, weil die keine Lust mehr auf so einen Scheiß hatte. Und ich habe auch schon erlebt, wie sie ihm auf die Fresse gehauen hat, weil er sie übelst runtergemacht hat. Ne? So, hau da ab, du alte Nutte! Da gab es 11 Meter für. Das ist so mein Frauen- und mein Männerbild, was ich in der Zeit so gekriegt habe. Also ich fand euch immer Frauen klasse, die keine Heimchen waren, sondern die auch ganz klar sagen konnten, nein, bis hierhin und nicht weiter. Und die auch in der Lage waren, sich dann mal zu wehren, wenn es drauf ankam. Und nicht hue, nach starken Freunden nur gerufen haben. Das war natürlich jetzt auf Punkrock bezogen, später optimal. Da gab es eine Menge von der Sorte, die so drauf waren. In dem Zusammenhang, vielleicht mal so als Zwischenschnitt, deswegen fand ich auch Amy Winehouse klasse. Die hat sich zwar auch systematisch selbst vernichtet, aber kam überhaupt nicht wie ein Heimchen dabei rüber. Und wer sie mal in Interviews erlebt hat, mit diesem brutalen Cockney-Slang, den sie geredet hat, man hat sie kaum verstanden. Und auch die Songtexte, die sie geschrieben hat. Als Typ wäre die auch 25 Jahre vorher als Punk durchgegangen, ganz klar. Und ich kenne einfach viele Frauen, die so drauf waren wie die. Und deswegen fand ich die total klasse. Der Abgang war natürlich dann hart.
Ja, schon klassisch.
Aber standesgemäß. Punk, ja. Also gerade von den Leuten, die ich aus den 80ern kenne, sind heute mittlerweile unheimlich viele unter der Erde. Also das Ding einfach durchgezogen bis zum Exitus, das habe ich nie so weit getrieben, weil ich ja nie gesoffen habe. Das war einfach wegen meinem Vater in erster Linie, den es dann halt eben auch erwischt hat. Der war 40, als ihn erwischt hat. Der war echt ein lebender Zombie zum Schluss mit 48 Kilo bei 1,78. Das war... für mich so die entscheidende Prägung. Ich konnte einfach nicht saufen. Also es ist nicht so, als wenn ich der harte Typ bin, der sagt, ich trinke keinen Alkohol, weil das schlecht ist. Na wohl, auch wenn alle saufen. Nee, ich kann keinen Alkohol trinken. Das ist wie so eine Schramme im Kopf. Das ist so, wie andere Leute keine Pisse trinken können. Ne? Sogar wenn es heißt, oh, das ist gesund, ne? Der gesunde Mittelstrahl. Weißt ja, ne? Trotzdem trinkt man es nicht, weil es einen irgendwie anekelt. Und für mich ist Bier, speziell Bier, so ungefähr die Krönung des Ekelhaften. Ja, nach dem Tod meines Vaters ging es Alice Cooper auch immer schlechter. Der wollte nämlich richtiger Musiker werden.
Aber der lebt der noch?
Ja, der lebt noch eigentlich ziemlich gut sogar. Aber das war eine ziemlich harte Zeit. Er war auch schwerster Alkoholiker, aber er war dann irgendwann, weil immer auch gesagt wurde, ja, Alice Cooper macht zwar eine geile Show, aber als Musiker, naja, die da sind sie ja nicht. Und da wollte er plötzlich anfangen, richtiger Musiker zu werden und hat seine Band gefeuert, mit der er jahrelang schon zusammen Musik gemacht hat und sich mit anderen angeblich bessere Musiker gesucht und dann auch so lustige Songs gesungen wie Only Women Bleed, Only Women Bleed. Das hat mir aber nicht mehr gefallen. Das war nicht mehr der Trash, den ich so kannte. Also kein Alice Cooper mehr. Und dann habe ich mich ein bisschen umgehört, was es noch so gibt. Und auch mal ein bisschen Bob Dylan gehört. Und ach, all die ganze Scheiße. Das machte alles keinen Spaß. Und außerdem hatte man das Gefühl, man wird immer verarscht. Verdienen Millionen und machen einen auf Berufsbedenkenträger und Stirnfalten Produzent. Nö, ich habe dann, glaube ich, mit 15, 16 habe ich all meine Platten wieder verschenkt, verkauft und weggeworfen, hatte keine mehr. Und deswegen gibt es auch nichts mehr eine ganze Weile mit Songs of My Life und so, weil na, ich habe keine Musik mehr gehört, ganz einfach, circa 5 Jahre lang. Ich hätte natürlich 1976, als das passiert ist, ja mal rüber gucken können, was denn gerade in England so läuft, ne? Sex Pistols und so. Und da hätte ich zum Beispiel den Song hören können. Ja, ist eine schöne Vorstellung, ne? 1976 in Wuppertal, God Save the Queen hören, in Wuppertal Oberbarmen speziell. Leute, da gab es keine Sex Pistols und keinen Punk, da gab es gar nichts. Und demzufolge habe ich sowas auch nicht gehört. Und nö, ich bin stattdessen lieber Kommunist geworden bei der KPDML. War natürlich nicht für die DDR und Sowjetunion, das waren ja alles Verräter an der Idee des Kommunismus. Nein, wir standen auf Mao Zedong und China und Albanien, das Leuchtfeuer des Sozialismus. Wir haben auch durchaus Musik da gehört, alte Arbeiterlieder, sowas wie zum Beispiel, ne, wer geht voran, wer trägt die Fahne, wer macht die düstere Nacht uns hell? Das sind der Zukunft getreue Kämpfer, das ist die KPDML. Das war also meine Musik, ne? Im Spielmannszug der KPDML mitlaufen. Aber eigentlich hat mich Musik nicht wirklich interessiert. Die KPDML-Typen waren auch irgendwann ziemlich nervig mit ihrem Stalin-Kult, da hatte ich keine Lust drauf, da sind zu viele Leute über die Klinge gesprungen. Nee, ich bin dann lieber zum KBW, Kommunistischer Bund Westdeutschland. Die waren auch sehr Stalin-kritisch, aber auch auf Mao-Linie, sehr schön. Und ansonsten Kampf der Völker in der Dritten Welt, zum Beispiel Zimbabwe, Chimurenga, Zimbabwe, also mit Robert Mugabe, der allseits beliebte Politiker mittlerweile. Und natürlich auch die Demokratische Republik Kampuchea. Kennt ihr nicht, ne? Ja, das ist Kambodscha. Und da habe ich auch Medienkritik gelernt, ne? Also da hieß, dass da Hunderttausende von den Kommunisten gekillt werden, habe ich gesagt, klare Sache, die Medien, die gehören den Kapitalisten, also sprechen sie auch die Sprache der Kapitalisten, verfolgen deren Interessen, also alles gelogen. Ne? Man muss also nur einfach umdrehen, was die Medien sagen, immer schön kritisch sein und die belügen einen so. Und so wie heute, wenn sie was über Syrien oder über Nahen Osten, Iran und ach, egal worüber sagen, glaubt ihnen kein Wort. Und ich habe ihnen also auch kein Wort geglaubt, genauso wie man ja auch ihnen kein Wort glauben darf, wenn sie jeden Tag erzählen, wie schlimm das mit den Juden gewesen ist, nicht wahr? Das sagen ja die Nazis auch. Ja, also sehr einfach mit der Medienkritik, habe ich also auch befolgt. Ich hatte so meine eigene persönliche rote Auschwitz-Lüge. Ja, so verging die Zeit, so verging die Zeit.
Das war Ende der 70er quasi.
Das war Ende der 70er. Und mittlerweile hatte der Ernst des Lebens auch nach mir gegriffen, nämlich eine Lehre zum Industriekaufmann. Da wurde ich gleich schon richtig so eingearbeitet. Weißt du, du hast damals einen ordentlichen Batzen Akten gekriegt, nichts Computer und so. Nein, Akten, da musst du so Lieferungen abtragen. Von 1000 Bestellten wurden 200 geliefert, blieben 800 übrig. Hast du alles manuell schön eingetragen. Ne, und das ging dann über 2 Wochen lang, durfte ich diese Scheiße da abtragen. Und da war ich so glücklich.
Endlich mal nichts machen.
Endlich fertig damit. Man ist so, oh geil, fertig. Und dann grinst mich mein Gegenüber an und sagt, eins müssen Sie jetzt mal lernen, Herr Altenburg. Sie werden hier nie fertig. Ja, und dann meinen neuen Batzen auf den Tisch geknallt. Ich habe da so meine eigenen Strategien gehabt. Ich habe dann mal zum Beispiel Stapel Rechnungen genommen, die zu bearbeiten. Weil ich muss mal irgendwie gerade mal in den Einkauf, da sind ein paar merkwürdige Posten, die müssen geklärt werden. Und war bin ich auf die Toilette gegangen und habe da mal eine Stunde auf Toilette mich hingelegt einfach und einfach an die Decke geguckt. Davon geträumt, wie es wäre, alle zu erschießen. Da gibt es einen schönen Song aus der Zeit, also von 81, von Nichts, der heißt Eingeschlossen. So habe ich mich damals gefühlt. Ich hatte eigentlich schon das Gefühl mit 20, dass mein Leben vorbei ist. Alles schon vorbei. Weil wenn das alles so weitergehen sollte und nie aufhören würde, war alles nur noch Scheiße. Und ich bin dann einfach mal, es war so Anfang 81, Ich hatte da zwischendurch mal versucht, ein Comic-Magazin zu machen, weil ich irgendwie hoffte, irgendwie so, ich mache irgendwas anderes mit Comics und so und dann irgendwie raus, ich will nicht Industriekaufmann sein, lieber irgendwie mit schon Literatur irgendwas machen. Das klappt aber alles nicht so richtig, kostete Geld, ich war pleite.
Also hast du die Lehre quasi aufgehört?
Dann nein, auch, nein, ich habe dann noch, ich habe nebenbei so abends diese ganzen Sachen gemacht, okay, ne, Magazin produziert, immer nur Geld reingepumpt, Kredit aufgenommen und kein Geld gehabt und nun so keins. Und aber das ist dann noch pleite gegangen, wie gesagt, und dann hatte ich plötzlich wieder das eine noch das andere. Ich hatte einen Drecksjob und kein Comic-Magazin. Und dann bin ich irgendwie total ausgeflippt, habe mich ein bisschen rumrandaliert in meinem Job. Und dann habe ich Sonderurlaub gekriegt. Also nicht jetzt extra zusätzlich, sondern eher so Zwangsurlaub. Jetzt Urlaub, 2 Wochen. Und dann bin ich nach Berlin gefahren. Und da waren so Hausbesetzungen zu dem Zeitpunkt angesagt. Und das war schon ziemlich klasse. So, dann habt ihr auch übernachtet in der Winterfeldstraße in einem besetzten Haus, die 2 Wochen. Eigentlich war jeden Tag irgendeine Demo und es ging ziemlich viel kaputt in der Zeit. Das war schon was anderes. Und was mir aber auch viel dabei war, so diese komischen Typen mit den bunten Haaren, die da so rumliefen und irgendwelche komische, schrottige Musik, die aus Lautsprechern kam. Und außerdem hatten sich die Demo-Parolen geändert. Ne? Früher war das so, hopp, 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 Atomraketen, stopp oder vorwärts im Kampf für den Sieg des Sozialismus. Ne? Nee, nee, die riefen da zusammen zu Tausenden, Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei. Das war eher so Gruselkrimi wieder. Das war, da ging so ein Schauer über den Rücken. Das war mehr so, man war mehr so was wie so ein gemeinsames Abbruchunternehmen für Deutschland. Das hat mir viel besser gefallen. Das brach so mehr meiner Gefühlslage. Alles kaputt machen, das fand ich klasse. Und ich bin dann zurückgekommen, hatte so gehört, dass irgendwie so dieses Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei, das sollte von einer Band namens Fehlfarben kommen. Wusste aber nicht, was das war. Bin dann zu Bodo Bochning, den Plattenladen, den ich noch kannte, gegangen, hab mir das dann mal angehört, diese Platte Monarchie und Alltag. Ich hatte eigentlich erwartet, dass da sowas kommt wie so vom Stil her, weil ich alle Musiker waren ja Verbrecher, Betrüger, dass sowas kommt so im Sinne von ich habe das alles schon 1000 Mal gesehen, ich kenne das Leben, ich bin im Kino gewesen und doch jedes Mal, wenn ich sie sehe, weiß ich nicht, wie es gehen soll, ich finde nicht den Dreh. Sowas habe ich erwartet, aber es kam dann sowas. Ich hörte diesen Song und dachte, ich weiß es nicht. Die wollen mich gar nicht bescheißen, die wollen mich nicht bescheißen. Ich habe diese Platte gekauft und bin da wirklich wie ferngesteuert aus dem Plattenladen. Ich war so total stramm im Kopf, so naturbreit, ohne irgendwas eingepfiffen zu haben, einfach nur wegen dieser Scheibe. Und schon ein paar Tage später hatte ich meine erste Band, habe irgendwelche Leute vorgequatscht aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Lass komm, ich wusste, du kannst Gitarre spielen. Und der eine konnte trommeln und irgendeine so eine komische Bassistin auch organisiert. Wie hieß denn dann? Nahkampf? Ich habe sogar noch Aufnahmen aus der Zeit. Ist eigentlich unerträglich, was wir da gemacht haben. Und trotzdem war es genau das, was ich wollte. Und habe noch mehr Scheiben gekauft. Ziemlich klasse fand ich zum Beispiel Siff. Aber gar nicht mal so sehr dieses bekannte Zurück zum Beton, sondern Lachleute und Nettmenschen. Das war es so, wie ich mich fühlte, auch in meinem Job. Ich fand auch klasse, dass das Frauenbild, was da im Punk so war, irgendwie anders war als zum Beispiel bei den Linken, mit denen ich immer noch rumhing. Bei den Linken hast du eigentlich immer ein schlechtes Gewissen gehabt, die ganze Zeit, wie so ein Schwanzträger bist. Und das war eigentlich bei Punkmusik gar nicht so. Zum Beispiel Östro 430, sexueller Notstand. Drum nimm dir ein paar Pornos und pin sie an die Wand. Und das haben nicht Männer gesungen, sondern Frauen. Das war, ich weiß nicht, ob die wirklich Pornos gut fanden oder nicht, aber sie wollten damit irgendwie so rüberbringen, ja, so, wir haben auch Bock auf Ficken. Und das war klasse. Das war natürlich nicht die einzige Band, wo Frauen gesungen haben. Ich fand auch Hansaplast total klasse. Auch so diese Hymne, es brennt. Alles geht kaputt, alles geht in Schutt und ich lach. Das war genau das, was ich mir so erträumt habe, dass um mich herum alles in Schutt fällt irgendwie. Ich war nicht unbedingt selbst der Krawallmacher. Nein, das Radio kann natürlich nicht übertragen, wie ich damals ausgesehen habe. Ich habe auch noch überhaupt gar nicht ausgesehen wie ein Punk. Sondern ganz normal mit Pilotenbrille, komischen Mittelscheitel und Parka an. Nee, aber Es brennt, das war so, was, wie darf man das heute nicht mehr sagen? Mein innerer Reichsparteitag. Ist das jetzt schlimm, dass ich das gesagt habe? Hat sich aber keiner darüber beklagt, wenn du sowas gesagt hast damals. Eigentlich, je mehr du auf die Kacke gehauen hast, desto besser war es. Fühlte mich trotzdem noch total scheiße. Irgendwie hatten sie zwar ein paar ganz wichtige Stellschrauben in meinem Leben verändert, aber ich hatte immer noch diesen Drecksjob. Und wie gesagt, ich sah scheiße aus. Und ich war damals, wie alt war ich? 20? Und ich hatte noch nicht einmal eine Freundin gehabt. Nicht einmal. Ich war eine verklemmte, arme, kleine Sau. Und im Ernstfall bin ich eh immer verhauen worden. Man geht dann zwar so auf Demos ab und zu, um die Sau rauszulassen. Oder auch die anderen die Sau rauslassen zu lassen, wenn man sich erstmal nichts traut. Aber eigentlich bist du danach wieder in deinem ganz normalen Leben drin. Und dann stellst du dir die Frage, wie lange soll der Scheiß noch weitergehen? Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? Du kommst natürlich auch den passenden Song zu, den ich mir wirklich bis zum Erbrechen reingezogen habe, von KFC. Ich habe mir irgendwann gedacht, das kann so nicht weitergehen. Ich muss irgendwas ganz Wichtiges jetzt tun. Also so Punk zu werden, nee, das hätte ich mich nicht getraut. Hätte ich mich absolut nicht getraut. Nein, ich habe was viel Wichtigeres für mich gemacht. Ich habe den ersten Liebesbrief meines Lebens geschrieben. Allerdings an ein Mädchen, in die ich 3 Jahre vorher mal verknallt war, als ich noch mit ihr zur Schule gegangen bin, auf die höhere Handelsschule. Ich habe ihr nie einen Ton gesagt, aber ich war unfassbar verliebt in diese Frau. Oder in dieses Mädchen, würde ich eher sagen. Ja, habe ihr einen Liebesbrief geschrieben, war ganz stolz drauf und gehe dann nach der Arbeit, gehe am Döppersberg zum Briefkasten und schmeiße da den Brief ein. Und im gleichen Augenblick kommt so ein Typ, den ich kannte, irgendein Anarcho oder was auch immer. Und man hat es gehört, in Berlin, da haben die Bullen einen umgebracht. Wie, was, wann, wo? Ich bin nach Hause, habe Nachrichten geguckt. Es war so, dass damals über Heinrich Lummer, den allseits beliebten Innensenator von Berlin, eine Häuserräumung von ganz vielen Häusern angeordnet war. Und im Rahmen eines Einsatzes, der übermäßig hart gewesen ist, sind Leute, die vor einem Haus standen und irgendwelche Parolen gebrüllt haben, vertrieben worden auf eine Hauptverkehrsstraße, auf die Hauptverkehrsstraße, Potsdamer Straße. Da fuhr gerade ein Linienbus lang und dann ist einer von den Leuten von dem Bus plattgefahren worden und war auch ziemlich schnell tot. Hat so ziemliche Krawalle wegen gegeben. Klaus-Jürgen Rattay hieß der. Und das ist eigentlich nur ein paar Meter entfernt auch gewesen von der Winterfeldstraße. Das ist eine Parallelstraße, wo ich die 2 Wochen verbracht habe. Das heißt, diese Aufnahme, die ich dann im Fernsehen auch gesehen habe und so, das war für mich total der Knaller. Weil ich war ja eigentlich kurz vorher genau dort gewesen. Es war ja dieser wichtige Auslöser, der da auch gewesen war, überhaupt mit Punkmusik anzufangen. Und ich saß dann da allein in meinem Zimmerchen und dachte so, scheiße, da findet das wahre Leben statt. Auch das wahre Sterben natürlich. Aber ich sitze hier, naja, okay, Liebesbrief ist schon ganz okay, den geschrieben zu haben. Ich habe meinen komischen Job, aber eigentlich bin ich immer noch genauso verkrochen in meiner Bude wie vorher auch. Und ich wusste, das musste sich ändern, musste sich absolut ändern. Dann kam so, kroch so dieser Gedanke langsam nach oben. Was ist, wenn ich meinen Job kündige? Was mache ich denn? Und da habe ich total Angst gekriegt, total Angst. Weil, was sagen meine Eltern dazu? Überhaupt, das kann man doch nicht einfach so machen. Man kann doch nicht einfach seinen Job kündigen, habe ich ja keine Arbeit mehr. Aber dann fiel mir ein Spruch von meiner Mutter ein, der ganz gut passte, nämlich, so schnell stirbt sie es nicht. Hey, ich war 20 zu dem Zeitpunkt. Was sollte denn schon passieren? Nein, ich würde nicht sterben deswegen. Ja, okay, ich würde Ärger haben auf die eine oder andere Art. Aber das Schlimmste, was passieren konnte, war kein Geld haben oder irgendwie. Ach, irgendwie würde es weitergehen. So schnell stirbt sie es nicht. Und der zweite Spruch, der passt genauso gut. Sterben müssen wir alle mal. Also wenn du die Wahl hast zwischen verschiedenen Entscheidungen, dann werden alle die Entscheidungen zum Schluss damit enden, dass du tot bist, ganz irgendwann mal. Ne? Und das heißt, nicht so in die Hose scheißen, bitteschön. Trau dich mal was. Risiko.
Einfach mal machen.
Einfach mal machen und mal gucken, was bei rauskommt. Wird schon werden auf die eine oder andere Art und wird schon gehen. Ja, und am nächsten Tag habe ich meinen Job dann gekündigt. Und habe danach direkt meine erste Punkrock-Frisur mir beim Friseur schneidern lassen. Jawohl. Das machte man. Eine Punk-Frisur. Das war das letzte Mal, dass ich beim Friseur gewesen bin in meinem Leben. Zwar nicht, weil die Haare danach ausgefallen wären.
Ja, gab es eine Friseure, die das konnten? Also die
ja, das war schon halbwegs okay. Eigentlich war es mehr so eine Art New Wave-Frisur. Scheiß drauf. Aber eigentlich war das auch scheißegal. Die habe ich nie wieder so hingekriegt, die Frisur. Ich habe danach irgendwie einfach irgendeine Scheiße reingetan, in die Haare rumgewirbelt, ein bisschen gefärbt und so immer wieder. Hat funktioniert. Das Geilste war allerdings, der erste Tag, wo ich so rumgelaufen bin, habe ich direkt auf die Fresse gekriegt. Und ich fand es geil. Nicht den Schmerz, oder einfach auch vielleicht sogar den Schmerz bis zu einem gewissen Grad. Aber ich wusste, ich werde jetzt erkannt von den Arschlöchern. Ich werde registriert. Ich bin nicht mehr der arme kleine Willi, der in der Bude hockt.
Blöder Azubi, sondern anders.
Genau. Ja. Und das Geilste war, und abends war eine Party, dann habe ich zum ersten Mal mit einem Mädchen rumgeknutscht. Also ich sag's euch, wenn ihr keine Freundin habt und allein und verlassen in eurer Bude hängt, macht irgendwie so einen Scheiß, dass sich irgendwie auf die Fresse haut. Und dann habt ihr abends auch eine Freundin.
So einfach geht es. Wobei das ja heute bedeutend schwieriger ist als damals. Ne?
Ja, ja, natürlich. Heute musst du andere Sachen machen. Ich habe keine Ahnung, was du machen musst heute. Vielleicht musst du heute tatsächlich mit Hakenkreuz-T-Shirt rumlaufen und sie kalt brüllen. Dann macht das jemand. Musst du die Eskalationsstufe immer weiter vorantreiben. Ich habe keine Ahnung, was man heute machen muss. Ist auch nicht meine Aufgabe. Müssen sich Leute selbst einfallen lassen, wenn sie das Gefühl haben, irgendwie im falschen Film, wie sie einfach mehr Intensität in ihr Leben reinkriegen. Irgendwas wird es schon geben, was funktioniert. Muss ja nicht unbedingt ein Hakenkreuz-T-Shirt sein, aber ich glaube, man muss manchmal einfach einen Schritt vorwärts gehen. Also für mich war danach wirklich total Befreiung angesagt. Ich habe auch in dem halben Jahr darauf 13 Kilo abgenommen, weil mir Essen war mir irgendwie egal. Ich fand es viel spannender, irgendwie rumzuhängen mit irgendwelchen Leuten. Das Lustigste war, ich war zu dem Zeitpunkt der einzige Punk im Tal, als ich angefangen habe. Na, der einzige weiß ich nicht unbedingt, aber so halbwegs der einzige. Weil die ganze Generation vor mir hat eigentlich aufgehört, davor sind alle zu Skins geworden. Gab es ja noch irgendwo irgendwelche, aber von denen hast du ja nichts gesehen. Ich war definitiv zu dem Zeitpunkt der Einzige, der öffentlich so in der Innenstadt mal so rumlief. Ich habe keinen anderen mehr gesehen. Ich habe dann auch mit den ganzen alten Licken natürlich rumgehangen, aber plötzlich war ich nicht mehr der Typ, der auf irgendeinem Plenum rumgehangen hat und da einfach mal die Schnauze gehalten, weil er sich nicht getraut hat, irgendwas zu sagen. So, ich weiß auch nicht, ich habe plötzlich meinen eigenen Film gefahren. Ich habe eigentlich mehr Spaß gehabt, die zu ärgern. Und wenn da mal so eine Demo war, dann hat man natürlich versucht, irgendwas zu machen, um die auch ein bisschen zu ärgern. Da hat man dann zum Beispiel dieses Lied gespielt. Alternative, langhaarige Sau, du siehst aus wie deine Frau. Ja, das waren noch Texte. Ja, das sind so Texte, wenn du die heute im autonomen Jugendzentrum spielst, wirst du rausgeschmissen, weil du ja irgendwie Sexist bist, Chauvinist bist und was weiß ich, irgendwas wird dir schon einfallen, dass du Faschistoid bist. Irgend so ein Dreck. Das haben die damals aber nicht gemacht. Die Linken, muss man sagen, hatten zwar auch damals schon eine Waffel, aber sie waren nicht so engstirnig, sondern waren eigentlich mehr neugierig, was da kommt. Und haben sich nicht sofort zensiert. Das machen sie eher heute. Eigentlich fand ich und auch viele andere das so auch klasse, dass da so bestimmte Sachen so zusammenwuchsen. Mehr so irgendwelche Punk-Kids, die ein A auf der Jacke hatten, aber noch keinen Bakunin gelesen hatten. Aber sehr, ja, auf der Straße präsent waren und einfach irgendwas gemacht haben. Und dann eher irgendwelche kopflastigen Linken, die vor lauter Kopflastigkeit und lauter Rumgequassele nicht mehr viel auf die Reihe gekriegt haben. Das war ganz klasse und das war dann einfach auch eine Zeit, wo man gerne mal mit Sturmhaube in der Gegend rumgelaufen ist. Und dann da fand man halt dann auch Slime natürlich klasse. Solche Songs wie den ihr natürlich wahrscheinlich alle kennt und der jetzt kommt. Die Politisierung hatte so ihre Vor- und Nachteile. Es war schon ganz klasse, aber auf einer anderen Ebene hat dadurch auch die Uniformität der Punks immer weiter zugenommen. Alle hatten die gleichen Sprüche auf der Jacke drauf. Und irgendwann war auch klar, wie Punk zu funktionieren hat. Das war dann nicht mehr so richtig prickelig, würde ich sagen. Es gab natürlich Bands, wo man dann versucht hat, das irgendwie noch zu steigern, die Absurdität. Und da waren natürlich Kotzbrocken absolut ideal dafür, weil noch stumpfer als Kotzbrocken ging einfach nicht. Die Typen waren auch nicht kommerzialisierbar. Zu dem Zeitpunkt war ja schon dieses, was ich vorher noch Punk hieß und später dann Neue Deutsche Welle, kommerziell total erfolgreich. Die haben echt Platten verkauft wie geschnitten Brot, ne? So auch so Ideal und solche Bands. Und Kotzbrocken war da eine klasse Alternative, weil bei denen wusstest du, die werden niemals im Radio gespielt werden. Niemals. Ne? Hört euch mal den Song hier an. Stumpf ist Trumpf bis zum Untergang. Aber leider, wie das so häufig im Leben ist, manchmal wird aus dem Spiel ernst. Dann gab es so Typen, die hatten dann ungefähr noch einen Wortschatz von 3 Worten und hatten auch das, hatten alle die gleiche Band auf der Jacke stehen und hatten auch alle die gleiche Frisur. Exploited, Bamiami, Exploited, Bamiami. Es war schon ein bisschen anstrengend. Die taten teilweise nicht mehr so, als wenn sie stumpf wären, die waren es. Immer nur stramm, immer nur besoffen. Das waren ja nicht so richtig die optimalen Kumpels für mich, als jemand, der gar nicht gesoffen hat. Ich meine, okay, die sollten machen, was sie wollten und so, aber ich weiß nicht, das hat mich nicht mehr so richtig gekickt. Hab dann eher andere Musik auch gehört, also Punk schon, aber so Sachen, die so nicht so nach 1, 2, 3, 4 klangen. Sowas wie zum Beispiel Soylent Grün. Kennt ihr die? Kennt echt nur die Eingeweihten. Gab es mal so eine mittlerweile hochgehandelte Single oder EP, besser gesagt. Hört euch mal den Song an. Erwin. Soylent Grün sind im Grunde genommen die Vorgängerband von den Ärzten gewesen. Bela war dabei, ich glaube, Farin war auch, Farin Urlaub, glaube ich auch, bin ich aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall sehr harter, derber Humor und von der Musik auch nicht gerade besonders, ach, die konnten auch nicht so richtig viel. Aber trotzdem, man hat gemerkt, da stand Hirn hinter. Hat man gemerkt. Und es war klasse. Und so diese ganze Antifa-Sache, so als Punks musste man dann halt gegen Nazis sein irgendwann, war auch irgendwie ziemlich unprickelig. Also da fand ich dann eher schon Bands klasse, die das auch über so eine Absurdität auf die Spitze getrieben haben. Nicht im Nachbrüllen von Antifa-Parolen, Nazis raus, sondern eher sowas wie Middle-Class-Fantasies-Party in der Gaskammer. Oh, ich weiß natürlich, dass da ganz viele sagen, über sowas darf man keine Witze machen, auch nicht ironisieren. Wir müssen den ganzen Tag immer nur betroffen schauen. Aber das war nicht mein Punk, das überlasse ich gerne irgendwelchen, wie gesagt, Berufsbedenkenträgern. Ich glaube auch, um Antifaschist zu sein, muss man nicht Punk werden. Das kann man auch sonst wie im Leben sein.
Sollte eigentlich jeder sein.
Das kann im Prinzip jeder sein und sollte vielleicht auch, keine Ahnung. Obwohl, wenn es wieder so eine Verpflichtung wird, wird es wieder eng, dann ist man dann Antifaschist, weil man muss das ja sein, damit die anderen einen nicht scheiße finden. Dass das nicht so richtig viel bringt, hat man gemerkt, auch dass von den Glatzen, von den Nazi-Glatzen auf der anderen Seite waren ungefähr 90% vorher Punks. Ne? Vorher war man halt gegen Nazis und halt eben dann dafür. Ohne, dass man sich mit Dingen beschäftigt, sollte man lieber gleich nur noch Fernsehen gucken und irgendwie Actionfilme oder so, keine Ahnung, oder auch Vögeln ist auch ganz in Ordnung, ein paar saufen, lieber sich ganz aus der Politik raushalten. Jedenfalls, ich habe es bei genug Leuten erlebt, dass gegen Nazis und Sieg Heil bei den gleichen Leuten innerhalb von 4 Wochen stattgefunden hat. Und deswegen, so das ganze Konzept Politik, um das Richtige zu tun im Leben, da glaube ich schon lange nicht mehr dran. Ich gucke mir Sachen an, aus erster Hand, wenn es geht. Habe auch schon Ärger gehabt, weil ich mich ja mal mit Nazis getroffen habe, weil ich das klasse fand. Mal aus erster Hand zu hören, was sie zu sagen haben und nicht aus Antifa-Flugblättern. Das darf man aber natürlich nicht. Und deswegen sagen manche Leute, nein, der Karl Nagel, der darf bei uns nicht spielen, weil er sich politisch nicht eindeutig positioniert. Und das finde ich auch in Ordnung, weil genau in diesen Orten will ich nicht spielen, will ich nicht sein, weil da eine Art von geistiger Zensur herrscht, mit der ich nichts zu tun haben will. Ich unterhalte mich mit wem ich will und wenn das Nazis sind oder auch Scientologen, Kampfhundebesitzer oder notfalls auch irgendein beschissenes Punkrock-Radio, dann mache ich das eben auch, so wie es sich gerade ergibt, wie ich da gerade Lust drauf habe. Freiheit ist halt ein Begriff, dem viele nicht so richtig viel anfangen können. Lieber immer das Richtige tun und Beifall klatschen oder auch Beifall kriegen, das ist auch schön. Das ist aber eigentlich nicht so lustig. Dann hätte ich gleich Industriekaufmann bleiben können. Das fand meine Mutter auch klasse. Ja, wie ging es weiter? Der Suff war schon ein bisschen anstrengend, wie gesagt. Du hast auch gesehen, wie die Leute bei lebendigem Leib verfallen sind. Speziell bei den Chaos-Tagen 84, das war so echt das Armageddon des Punkrock. War noch ganz lustig, waren noch viele Punks da und so, aber das Geschrei Exploited Barmy Army und Apfelkornfront und wie auch immer, war schon nicht mehr so angenehm. Und dann, als wir dann alle bei der Glocksee waren zum Schluss und ein Konzert war dann viel in einigen nichts Besseres ein, als erstmal ein Auto zu zerkloppen, was da stand, von Leuten aus der Punk-Szene anzuzünden. Feuerwehr kam, Polizeieinsatz. Und am Ende wurde die Glocks in ein einziges Punkrock-Gefängnis mit 2000 Leuten verwandelt und ist der ganze Laden bei den Arsch gegangen. Das hat dann dazu geführt, dass viele einfach hinterher keinen Bock mehr auf Punk hatten und sich mehr so an amerikanischem Hardcore orientiert haben. Und eine der ersten Bands, die das gemacht haben, waren damals Hostages of Ayatollah. Den Yahoo, den kenne ich auch noch von den Punk-Treffen aus Wuppertal.
Jetzt dann Terrorgruppe.
Terrorgruppe später, Bottrops. Naja, und dann kam ein 85 Sonnensound dabei raus und der klang schon anders als Ufter Punkrock. Ich habe damals eigentlich eher so die Fahne des Punkrock noch hochgehalten. Ich wollte echt mit Hardcore nicht so viel zu tun haben. Ich weiß auch nicht, ich habe auch noch meine Nietenlederjacke getragen, glaube ich bis 87 ungefähr. Aber im Grunde genommen habe ich gemerkt, dass ich mit den meisten Leuten nichts mehr anfangen konnte. Das ging eigentlich nicht wirklich. Irgendwann kam der Bruch, habe ich mich auch von meiner Band getrennt, Morbid Outburst. Damals war der Sänger immer nur besoffen auf der Bühne gestanden, hat mir war das echt so anstrengend. Neue Band aufgemacht und echt der wichtigste Einfluss war damals tatsächlich für mich die Bad Brains. Mir war natürlich klar, dass ich mit dem ganzen Jar- und Rasta-Kram nichts anfangen konnte, aber trotzdem so diese ganze eher positive und energetische Art an Dingen reinzugehen und nicht nur rumzujammern oder auch nur alles nur niederzumachen. Stumpfes Trumpf war da bei denen einfach nicht angesagt. Der Sänger hat ja sogar ein Salto auf der Bühne gemacht und war eigentlich 10 Sänger an einem. Jeder, der jemals die Bad Brains gesehen hat, ich habe sie 83 gesehen, das war echt eine Erleuchtung. Das war das beste Konzert, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das steigerbar ist. Aber 87 ist eigentlich erst der Groschen bei mir gefallen, welche Bedeutung das für mein Leben haben kann. Das zieht sich eigentlich auch bis heute hin. Ich habe ja auch eine Band mittlerweile, die heißt Kein Haster. Da haben wir knapp 30 Bad Brain Songs genommen und damit ich nicht, irgendwelche religiösen Sermon singen muss, habe ich eben das Ganze, zu dem Ganzen deutsche Texte gemacht.
Du hast jetzt nicht eins zu eins übersetzt, sondern...
Nee, das sind ganz eigene Texte. Ich versuche zwar die Atmosphäre und die Grundintention des Songs zu übertragen, aber dann auch wieder mit eher autobiografischen Sachen. Und da zum Beispiel ein Song von den Bad Brains, der heißt im Original House of Suffering. Der heißt bei uns Haus des Schreckens oder Haus der Schrecken, das vergesse ich jedes Mal. Und da erzähle ich einfach, wie ich mit 3,5 mal in so einer Art Kinderferienheim war. Und das war der absolute Horror für mich. Das war mit einer der prägendsten Dinge in meinem Leben. Da haben irgendwelche Nonnen und Pfaffen mich gezwungen, irgendeine Scheiße zu fressen. Kam alles in so komischen Mixer rein, wenn ich nicht essen wollte, ich habe auf die Fresse gekriegt. Und mir wurde das Essen unter Schlägen eingetrichtert. Deswegen kann ich bis heute irgendwelche schleimigen, hellen Dinge in nichts essen. Das ist wirklich ganz tief drin. Und für mich sind die Bad Brains in der Beziehung optimal. Ich kann komplett, absolut volles Brett fahren, alles aus mir raushauen, kann dann aber gleichzeitig dann auch ein Reggae singen und dann auch mal Sachen rüberbringen, die vielleicht über volles Brett hinausgehen, was anderes mal rüberbringen. Aber ist gut, am Ende ist man dann trotzdem total erledigt und das ist dann für mich mit 52 viel besser als jede Art von Fitnessstudio oder so. Diese ganze Skin-Geschichte, das hat mir irgendwie nicht gepasst, dass das so ein Automatismus war, dass man sich da gegenseitig auf die Fresse hauen musste. Und ich habe damals in Wuppertal noch eine Menge daran gesetzt, damit das eben nicht passiert. Ich hatte auch viel Kontakt mit den Alliierten, das war damals eine Skin-Band. Und wo lustigerweise der Gitarrist heute ein bekannter, Kaspar Brötzmann, ein ziemlich bekannter Musiker ist, ich weiß gar nicht, was der für eine Musik macht, eher so experimentelle das Klangzeugs auf der Gitarre. Aber damals hat er eben Gitarre bei den Alliierten gespielt und hatte viel Kontakt mit denen. Und im Rahmen der Wuppertaler Punk-Treffen ist es tatsächlich auch gelungen, dass die Alliierten eigentlich einen ganz anderen Kurs gefahren haben. Und früher hatten sie einen Song, der hieß Vereint euch Skins und später hieß er dann Vereint euch Skins, Vereint euch Punks. Die Hostages of Ayatollah waren nicht die einzige Band, die so einen Sound gemacht haben, zum Beispiel auch in Hannover. War eine Band, die liefen zwar nicht unter Hardcore, aber de facto haben die sowas gemacht. Blut und Eisen, unfassbar gute Band für die Zeit, 84, 86. Extrem gute Musiker, super Texte, eine Live-Präsenz, wo sogar lustigerweise der Schlagzeuger extrem im Vordergrund stand. Das Tier. Ich weiß noch nie jemanden gesehen, der am Schlagzeug so eine Präsenz hat wie das Tier. Und mein Lieblingssong von der ersten Scheibe von Blue und Eisen ist deswegen auch ein Song, wo das Tier auch selbst singt. Nämlich, darf ich es wagen, das zu sagen? Heute fragt man sich natürlich, was hat man mit Punk noch zu tun? Ich bin definitiv schon lange kein Punk mehr. Aber Punk ist so für mich die prägendste Zeit in meinem Leben gewesen. Ich sage mal so, Punk hat mein Leben gerettet. Ich weiß nicht, in dieser Industriekaufmannszeit, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass ich heute tot wäre, dass ich irgendwann von der Brücke gesprungen wäre. Also hat Punk mein Leben gerettet. Und
aber wieso kommst du darauf, dass du kein Punk mehr bist? Also ich meine, das ist ja keine Sache des Aussehens. Oder
nee, aber auch nicht nur eine Sache der Einstellung. Punk ist schon eine Sache, ist weder eine Sache des Musikgeschmacks noch des Aussehens, sondern der Radikalität, mit der du Dinge angehst. Ich mache sicherlich noch eine Menge, aber mein Leben hat relativ bürgerlichen Rhythmus. Ich habe meine Jobs, die ich mache. Ich habe eine Tochter, um die ich mich kümmern muss. Ich bin relativ zuverlässig dabei auch. Mein Gefühl, was Punk ist, die Grenzen ganz stark auszuloten, und das haben Leute auf verschiedene Art hat gemacht, das mache ich mit Sicherheit so in der Form nicht mehr. Und ich will diesen Anspruch, Punk zu sein, den will ich mir einfach nicht geben. Für mich sind schon die Leute, die das radikal durchziehen, auf die eine oder andere Art, auch wenn es vielleicht manchmal dumme Idioten sind, sind für mich die Punks. Und ich akzeptiere das auch, dass die das sind und nicht ich. Ich will damit nicht sagen, dass alle Punks Idioten sind, die so rumlaufen. Ich sage dazu nur, es hat immer schon die Idioten gegeben und es gibt sie auch heute noch. Und für mich ist Punk nicht abhängig von der politischen Richtung. Für mich kann ein Punk im Prinzip theoretisch auch ein Nazi sein. Doch, kann. Auch wenn weil er kann ja auch ein Idiot sein, er kann auch ein Arschloch sein, er kann alles Mögliche sein. Weil für Punk brauchst du nämlich keine Genehmigung von der Punk-Genehmigungsbehörde. Du brauchst einfach nur zu sagen, ich bin ein Punk und leck mich alle am Arsch. Dann geht es.
Die Abgrenzung zu total asozialer Penner
irgendwie ja, natürlich.
Nicht so groß.
Ja, die hat es aber auch nie gegeben. Es gab schon asoziale Penner, auch damals schon unter den Punks. Für mich ist Punk keine Sache. Der Erste, der versucht, das in den Regelberg zu packen, was es ist und was es nicht ist, hat schon eigentlich verloren und hat keine Ahnung. Das Schönste am Punk ist immer, wenn man nicht weiß, was es ist. Und deswegen war es für mich das Beste, was mir passieren konnte, dass ich damals der Einzige war, den ich kannte. Also musste ich mir meine eigenen Regeln zusammen definieren, die auch dann nur für mich gelten. Ich bestimme, was Punk ist. Basta. Und das sollte gefährlichst jeder für sich so halten. Und jeder, der ihm irgendwas einreden will, er könnte dem anderen bestimmen, was Punk ist und was nicht. Du bist ja kein Punk, weil... Nein, kann niemand bestimmen. Jeder bestimmt es für sich selbst. Und aber nach meinem Verständnis bin ich kein Punk, weil ich weiß, dass ich früher einer war und ich weiß, dass ich heute nicht mehr so bin wie früher. Aber es ist auch nicht wichtig, ob man einer ist oder nicht. Du musst ja halt einfach die Dinge tun, die du tun willst und nicht beirren lassen davon, und das ist halt meine Sache. Ich habe meinen Weg und ich weiß genau, ich werde keine Rente kriegen und ich werde eine arme Sau sein, wenn ich alt bin. Und dann mache ich halt so lange weiter, wie es irgendwie geht. Und bis dahin, klar, teste ich auch meine persönlichen Grenzen aus. Aber es entspricht nicht dem Bild von Punk, was ich habe, was ich früher war und was andere Leute waren. Das bin ich heute einfach nicht mehr. Für mich hat der Punk immer zu großen Teil aus gescheiterten Existenzen bestanden. Schon auch als 15-Jähriger kannst du gescheitert sein. Ich kannte eine Frau, die hat sich immer sinnlos besoffen. Ich dachte, die ist stumpf wie Sau. Später erfahren, dass sie Abi mit 1,1 gemacht hatte. Die wollte einfach nicht funktionieren. Also, und das gehört schon sehr stark dazu, dass man nicht mehr funktionieren will. Dass man kein Teil im Rädchen, im Räderwerk sein will. Und zwar nicht nur nicht will, sondern es auch nicht ist. Und bis zum gewissen Grad bin ich Teil des Räderwerks. Ich funktioniere, ich mache für irgendwelche bekackten Firmen irgendwelche Jobs. Ich bin Teil des Räderwerks.
Ja, das bist du ja sowieso. Also da kannst du nicht draus.
Nö, da war ich damals, war ich aber in ganz geringem Maße nur. Ich habe wirklich geschafft, ziemlich lange mich aus dem ganzen Dreck fernzuhalten. Das schaffe ich heute nicht mehr. Schon allein, wenn du ein Kind hast, bist du, was Geld angehst, ist es schwieriger. Da kannst du nicht mehr alles so machen, wie du möchtest, wenn du der Verantwortung gerecht werden möchtest. Aber es ist auch okay. Also ich lebe damit in Frieden und ich bedauere das nicht so, dass ich lebe, wie ich bin. Ich habe mir meine Nische erarbeitet. Aber im Punk ging es damals eben nicht um Nischen. Kleine Nischen, wo man auch so ein bisschen rumpunkern kann. Sondern so groß wie möglich die sogenannte Nische. So ausweiten bis zum geht nicht mehr. Alles zu wollen, was geht. Und das ist vielleicht für manche Leute dann nicht mehr so ganz nachvollziehbar, weil sie selbst natürlich nur noch in den Nischen leben und gerne den Begriff Punk für sich auch benutzen dann. Aber nein, Ich glaube nicht, dass das Punk ist. Ich glaube, Punk ist nicht in der Nische zu leben, sondern relativ viel vom Leben einzufordern. Und das kann dann auch mal schief gehen, dass man später dann tot ist, weil man ein bisschen zu viel eingefordert hat vielleicht, weil man nicht so viel ertragen kann. Aber die Leute, die mit Punk angefangen haben, waren fast nie so Gewinnertypen, sondern eigentlich waren es eher auf ihre Art eher Verlierertypen. Aber da war das eben scheißegal, wenn du Punk bist. Du konntest ruhig ein Verlierertyp sein. Es war völlig egal, du warst halt einfach ein Punk. Es gab keine Genehmigung dafür, war es einfach. Und deswegen war das genau das Richtige für mich. Für mich war Punk die einzige Möglichkeit, mein Leben zu retten, von einer armen Sau, die ich einfach war, zwar nicht zum Gewinner zu werden, aber die Dinge einfach zu lernen, dass ich einfach die Dinge tun muss, die ich einfach tun muss und die ich auch will und scheiß drauf, ob jemand das gut findet oder nicht. Und deswegen kann ich heute auch Sachen machen. Heute sagen dann irgendwelche Leute mal, der Karl hat mit Punk nichts zu tun, er will nur provozieren. Ja, sollen die Leute dann sagen, weil als Punk provoziert man heute auch nicht so unbedingt mehr so gerne, sondern man ist eher ein richtiger Punk, wie man das so ist. Ja, und deswegen habe ich auch mit Punk nichts zu tun. Ich will nicht Punk sein, so wie das ist, wie man das so machen muss. Ich will einfach nur die Dinge tun, worauf ich Bock habe. Und den Zeitpunkt für irgendeine Art von Ausstieg aus dieser Art von Leben habe ich eh verpasst, weil jung kaputt, spart Altersheime, das ist vorbei. Ich bin 52, bin nicht mehr jung, da geht das nicht mehr. Bei mir wird also, ich werde so alt kaputt wahrscheinlich sein, aber Altersheim, keine Ahnung, ob ich noch eins kriege.
Aber da ist das Nicht-Saufen natürlich total kontraproduktiv, ne?
Da ist das Nicht-Saufen kontraproduktiv. Aber in meinem Fall, ich lebe eigentlich gerne, ich habe auch Bock alt zu werden, ich mache das so lange, bis ich vom Fleisch fall und dann mal gucken, was dann passiert, vielleicht stürze ich mich dann doch noch von der Brücke oder so, aber eigentlich lebe ich gerne und mache alle die Sachen, die ich mache, total gerne. Ich fahre gerne durch die Gegend, treffe gerne Leute und mir ist auch egal, ob die saufen oder nicht saufen, alt sind oder jung sind, kaputt sind oder nicht. Wenn irgendwo ein Draht da ist zu den Leuten, ist das gut und wenn nicht, dann schnell weg. Das ist einfach der Punkt. Von den Leuten, die ich von früher kenne, sind heute richtig viele tot. Na, ich habe halt überlebt. Ist doch super. Und die Leute, die jetzt tot sind, sage ich immer nur, okay, du hast es gemacht, du hast es gelebt. Und das ist auch ein Grund für mich, sowas wie Punkfote zu machen. Ich möchte die Leute, die jetzt auch tot sind, ich möchte nicht, dass sie so richtig tot sind. Total tot aus dem Gedächtnis gestrichen. Ich finde es klasse, wenn die noch auf irgendwelchen alten Fotos auftauchen und dann Leute sagen, hey, das ist doch Ratte. Einer von den 10 Millionen Rattes aus Buxtehude. Super Sache. Ich möchte auch nicht, dass dieses Punkrock-Archiv, dass dann nur die angeblich wichtigen Leute, die möchte gern Gurken, die Karl Nagels dieser Welt oder Leute, die auf einer Bühne stehen, behandelt werden, sondern jeder kleine Assi-Punk soll da auftauchen, eben aus dem letzten Kaff. Darum geht es in erster Linie. Deswegen möchte ich auch Leute Privatfotos haben. Ich möchte die Leute beim Scheißen haben. Ich möchte wie so rumhängen mit einer Flasche Bier und in der Gegend rumgammeln. Das sind die Fotos, die ich haben will und dann am besten schön alt. Und deswegen sage ich, Leute, rafft euch auf, wenn ihr das hört. Wenn ihr diese Art von Bilder habt, jagt es drauf auf punkfoto.de. Das sind genau die Bilder, die ich haben will. Nicht, aber das sind nur Fotos von mir und ich bin doch ein Niemand in der Punk-Szene. Ja, genau. Und deswegen musst du da drauf, weil du niemand bist. Die Jemands, die kommen automatisch drauf. Da findet sich schon jemand, der die Bilder einlädt. Aber deine Fotos, da musst du das schon machen. Wenn du keine hast, irgendwer hat schon Fotos von dir, da musst du mal vorbeilatschen und dem die abschwatzen. Stell sie ein, kein Ding, machen. Und nicht nur darüber jammern, wieso keine Fotos von dir im Internet sind. So, dann ist richtig gehackt. Tschüss.
Dankeschön.